Herzlich willkommen zum heutigen Off-the-Record-Podcast aus dem Haus der Wirtschaft HDW. Gast ist der David Bosshardt. Er ist Philosoph, Präsident von der Duttweiler Stiftung und Inhaber von Bosshardt und Partners. Mein Name ist Michael Köhn. David, schön bist du heute auch wieder da. Und du bist vor allem ja auch ein Trendforscher. Also du bist ja auch als Trendforscher bekannt. Und wir wollen heute ein bisschen über Trends reden und vor allem in der Mobilität oder über die Mobilität reden. Und da kommt man logischerweise sehr schnell bei Mobilität zu Trends. Bevor wir aber jetzt anfangen, was so bis Trends sind und was in Zukunft bringt von der Mobilität, vielleicht zuerst ganz eine banale Frage, einfach mal so ein bisschen zum Aufwärmen. Was fahrst du eigentlich für ein Auto?
Ich? Je älter ich werde, desto kleiner wird es, desto einfacher wird es und desto weniger Gewicht haben sie.
Ist das schon ein Trend oder ist das jetzt einfach nur bei dir?
Also? Völlig gegen den Trend. Ich brauche nicht mehr so ein grosses Auto. Ich fahre eigentlich nur noch sehr lange Strecken mit dem Auto. Und sonst gehst du mit der Bahn, manchmal auch mit dem Velo, wenn es nahe ist. Oder ich reise auch nicht mehr so viel wie früher natürlich, als ich praktisch jeden Tag im Flieger war. Ich vermeide Zeit, die ich nicht produktiv gescheit nutzen kann.
Gehen wir zur Mobilität und zu den Trends. Vielleicht zuerst einmal fangen wir ganz vorne an, wenn ich dir als Trendforscher hier habe. Was sind so die ganz grossen Trends allgemein gesehen? Also, kann man das überhaupt sagen?
Ja, man kann es schon sagen, aber vielleicht, ich bezeichne mich lieber als Futurist, weder als Trendforscher. Ein Futurist ist ein umgekehrter Historiker. Also, siehst heute, hat natürlich mit der unglaublichen Komplexität, Vielfalt zu tun, auch von Trendlandschaften und all diesen Entwicklungen, dass es sich lohnt, überall Technologie, Energie, Mobilität, wenn man Geschichte von etwas kennt. Oder es ist immer Gefahr, dass man heute sehr stark, wie Finanzanalysten, gerade einfach die letzten 2-3 Jahre anschaut, ein bisschen extrapoliert und dann sagt, es geht in die Richtung. Und wir sehen heute, dass die, vor allem die digitale Welt, Social Media, hat dazu geführt, dass die Vielfalt von sogenannten Trends, die nie sauber definiert werden, richtiggehend explodiert ist. Und heute haben wir sehr viel auch natürlich mit künstlicher Intelligenz nochmal verstärkt den Versuch, dass du künstlich probierst, Trends herzustellen. Das sind sogenannte Trivents, also Marketing-Inszenierungen, wo soll das Trend herkommen. Und du kannst in der langen Frist nicht gegen den Markt und gegen Konsumentinnen und Konsumenten etwas machen. Also es ist vielmehr so, dass es beim veganen Essen gesehen, natürlich gibt es eine Nische, natürlich ist vegetarisch und pflanzenbasiert wichtig, aber Konsumenten kaufen nicht so viel, wie uns die sogenannten Trends eigentlich vorgaukeln. Und da muss man einfach immer aufpassen.
Ich muss eine Frage, wie Trends entstehen? Ist das aus einer gesellschaftlichen Notwendigkeit heraus oder aus einer Befindlichkeit von einer gewissen Gruppierung? Oder wie kann man das, also wie entstehen Trends?
Ja, interessant ist eigentlich, die ganze Trendforschung hat sich eigentlich gelöst von der Futurologie und dann nichts zu tun mit ökonomischen Vorhersagen und Predictions und so Sachen. Auch nicht mit künstlicher Intelligenz und Predictions oder nur marginal. Wichtig ist, dass man gesehen hat, nach dem Zweiten Weltkrieg, mit den Babyboomers, mit den vielen Jungen und wenig Alten, dass dort natürlich die Konsumaffinität sehr gross ist. Die differenziert sich über Jugendsegment, wo wir dann differenziert haben, von über alle Altersgruppen bis ins Granulare rein. Popmusik ist sehr wichtig gewesen, also welche Stilrichtungen gibt's. Und dann hast du die Trends eigentlich sehr stark an den jungen Menschen festgemacht. Und das ist eigentlich bis in die 90er Jahre gut gegangen, weil du hast Wachstumsmärkte gehabt, wo alle Markenartikel natürlich die Jungen wollen gewinnen. Aber mach an, in den Nullerjahren kehrt es jetzt in Amerika langsam, weil die alten Menschen Trends setzen. Und das sind dann die den Gesundheitskonsum promoten. Mhm. Und die sind meistens nicht so lustig und nicht so spannend wie Jugendtrends, oder? Also von dort her ist der Trendbegriff, wir haben ihn immer, damals noch mit dem Professor Wippermann, auch mit dem Deutschen Trendtag, mit dem Trendtag, den ich gemacht habe, GEDI, haben wir immer gesagt, ein Trend ist eine Kurzzeitreligion. Also eine bestimmte Gruppe von Menschen glaubt da etwas, eben das ist die ganze Popkultur, Rock, oder? Kann das sehr schön aufzeichnen, Prog-Rock, Jazz-Rock, alles, was dort gekommen ist. Dass dort eigentlich dann auch Haar, Klamotten, Schuhe, Sneakers und nachher dazu, dass das um das herum wie ein Lifestyle-Cluster gibt. Und das eben hat sich eigentlich, da gibt es ein wunderbares Interview mit dem David Bowie, mit dem Jeremy Paxman, BBC, das muss man anschauen, Ende 90er Jahre, und er sagt, Internet hat das alles gekillt, das ist vorbei. Also es ist heute so eine grosse Vielfalt und wir wissen überhaupt noch nicht, was auf uns zukommt. Und von dort her ist es schwierig, den Trendbegriff überhaupt noch können irgendwie zu fassen. Man redet viel mehr eben, redest du über Mobilität, innerhalb von der Mobilität hast du gewisse Trends, aber die verschwinden wieder.
Wir sind bei der Mobilität, wir sind bei den Trends. Was sind Trends in der Mobilität?
Sicherlich muss man ein bisschen aufpassen, wenn man genau anschaut. Wir schauen sehr, sehr rasch eigentlich immer das Endprodukt anschauen. Also wir schauen gerade den Konsum an, wie sieht das Auto aus, wie viel PS, welches Unterhaltungssystem, welche Designmöglichkeiten kann ich da noch allenfalls konfigurieren. Aber eigentlich sind die meisten vorgelagerten Entwicklungen, bis ein Auto entsteht, vom Sourcing her, von den Materialien her, Mineralien her, eigentlich viel entscheidender geworden. Und da sehen wir, dass wir natürlich in den USA und Europa relativ naiv gewesen sind. Wir haben zum Beispiel alle Fähigkeiten bei den Chips, wo wir Europa, USA mit Abstand irgendwie 80% Weltmarktanteil noch hatten in den 90er Jahren.
Ist alles weg. Oder?
Ist weg, hat man gesagt, das ist Commodity, das kann man irgendwo auf Asien weggeben. Heute hat man Taiwan, China zum Teil. Und das Gleiche natürlich auch, wenn man Lithium anschaut, wenn man Kupfer und die Sachen anschaut, die essentiell sind. Die Chinesen haben das als erste begriffen und gesehen, du musst überall die Rohstoffe zuerst haben. Und wir merken jetzt langsam im Puzzle inne, dass wir innerhalb von der ganzen automobilen Wertschöpfung nur noch kleinere Teile beherrschen tun. Und das ist relativ gefährlich.
Ich komme gerne auf das zurück, vielleicht gleich zuerst so Trends, wenn wir mit den Leuten reden, oder wenn ich mit Kollegen rede, dann sagen die sehr schnell einmal, ja, eben, selbstfahrende Auto, das ist klar, dass irgendwann mal kommt, dass das total selbstfahrende Auto, irgendwann einmal kommt vielleicht ein Auto, das sogar noch fliegen tut, ich sage mal so, oder? Also die, sind das einfach Utopien oder sind das, oder könnte das auch Trends werden?
Ja, das ist noch lustig. Sicher kann man sagen, theoretisch gibt es überall Nischenmöglichkeiten. Wenn du siehst, was man mit Drohnen machen kann, aber Menschen innerhalb von einer Stadt, oder? Da musst du die Luftzonen, alles musst du sauber definieren.
Auch dort brauchst du Platz, auch dort musst du genau, irgendwie musst Platz. Regeln haben. Ja.
Du musst für Nischen das anschauen. Oder mir die Frage geschickt hast, noch gestern Abend, habe ich noch eine alte CS-Studie gefunden. Ich hoffe, die finde ich nochmal. Wo 2018 der Automobilsektor bis 2040 vorausgesehen hat.
Also die, jetzt 6 Jahre praktisch.
6 Jahre, genau. Und die haben gesagt, die letzten beiden von 10 Punkten, der zweitletzte war, das Warten auf Brennstoffzellautos lohnt sich nicht, pünktli, und das Warten auf fliegende Autos schon gar nicht. Also da siehst du auch, bei diesen Vorhersagen, also doch 2 sehr klare Aussagen, kann man heute eigentlich bestätigen, aber es hat andere interessante Sachen drin, wie bis 2024 sagen sie, 1 von 4 Autos wird batteriegetrieben sein. Also, it's tiny. 1 von 4. Und da sieht man, wie in den letzten Jahren natürlich politisch ein Schub gekommen ist, vor allem auch durch China, dass man jetzt eigentlich vor allem die EVs und nicht mehr alle anderen Antriebe weg, die EVs eigentlich gepusht hat. Sonst glaube ich, stimmt sehr viel, was die da vorhergesehen. Ein interessanter Punkt war noch, deutsche Ingenieurskunst wird durch nachhaltige Chemie abgelöst. Da mache ich noch ein Fragezeichen dahinter.
Gibt es spezielle Entwicklungen, wo du sagst, für die Automobilbranche in der nächsten Zukunft sind die wirklich so relevant, dass sie das Ganze beeinflussen?
Ich glaube, generell sind wir im Mindset noch nicht in der grünen Wirtschaft. Also auch die ganze Batterietechnologie, die sicher viel Fortschritt macht, auch wenn man es gesamtheitlich anschaut, auch eben mit der Entsorgung und was machst du mit den Batterien, die noch gut sind. Aber oder das ist alles Fragen, die noch relativ stark offen sind. Der Fortschritt ist nicht so gross, wie wir gemeint haben. wenn du schaust, der Mindset ist eigentlich noch der alte. Ich sage immer, da bin ich mit BMW, du solltest nebenbei gleich anschauen beim Benziner. Früher haben wir vom 2-Liter-Auto geredet. Das wäre möglich, denke ich. Wenn du schaust, hat weltweit, glaube ich, 1,4 Milliarden PWs. Und die Anzahl der Elektroautos ist immer noch tiny. Wir schauen das für unsere Wohlstandswelt an. Aber global gesehen ist das immer noch tiny und das wird sich in den nächsten paar Jahren nicht ändern. Eben, der Mindset, warum hat sich der nicht geändert? Wenn du schaust, die erste Generation vom VW Golf, 70 Jahre, hat 750 Kilo gewogen. Wenn du heute schaust, ein E-SUV wiegt die Batterie allein schon fast 750 Kilo. Und du hast immer noch Stahl, du hast immer noch Plastik, wenn das alles addierst und die ganze Logistik anschaust, die Extraktion und alles, sind wir gesamtheitlich gesehen noch nicht so weit. Oder mein Lieblingsbeispiel, das sollte irgendwann dann auch in den europäischen Markt kommen. Der EV-Hummer, der 4,5 Tonnen schwer ist, wo Batterien 1,5 Tonnen schwer ist, aber dafür hat er 1000 PS und du kannst im Gelände, das siehst du auf YouTube, bist in gut drei Sekunden auf 100. What the fucking hell is going on? Ökologisch sicher nicht sinnvoll. Aber eben, Menschen haben, wenn man die Geschichte vom Automobil anschaut, Menschen haben immer auch Speed wollen. Sie haben immer auch, die Ford wollte ja das Familienauto wollen machen. Aber die Kunden haben Unterhaltungssystem wollen, mehr PS wollen. Also entgegen der Vernunft eigentlich.
Gehen wir schon auf die E-Autos, die du vorher angetönt hast. Es gibt ja Studien in Deutschland, aber auch in der Schweiz, gerade aktuelle Zahlen, wo, was du auch vorher gesagt hast, zeigen, es ist also nicht so, dass da ein massiver Anstieg an E-Autos auf den Strassen ist. Im Gegenteil, oder? Also, es gibt jetzt aktuell auch gerade eine Studie aus Deutschland, die sagt, also gerade auch Firmen, oder? Die sagen, nein, die Reichweite ist einfach zu klein. Dann kommt dazu, dass eine Studie sagt, dass der Wiederverkaufswert von einem gebrauchten E-Auto im Verhältnis deutlich kleiner ist als von einem Verbrennermotor. Also das sind ja alles also Fakten, kann man sagen, Politik wünscht sich das oder gewisse Kreise wünscht sich das, dass wir gleich mal alle elektrisch unterwegs sind, aber die Wirklichkeit ist einfach eine andere.
Ja, man darf nicht vergessen, wer kauft als erstes ein EV? Das sind Trendsetters. Das sind die überzeugt sind, sie machen etwas Gutes, das ist ja völlig richtig.
Da haben die meisten jetzt einmal eins, oder?
Genau. Early Adopters und Trendsetters, die haben das. Dann hast du das, was die Amerikaner Virtue Signaling sagen. Also, du signalisierst Tugend. Das heisst, du hast, wie wenn ich Zürichsee bei der reichen Gemeinde gehe, jogge, da steht ein G-Klasse Mercedes, ökologisch interessant. Da steht ein Range Rover, ökologisch interessant. Virtue Signaling heisst, du hast dann noch je nach Branche, wenn du Unternehmer bist, wenn du zu den Kunden oder Mitarbeitern fährst, irgendwo Kantine gehst, stellst das Auto vorne, hast noch ein E-Renault oder so irgendetwas, vielleicht ein Tesla. Aber bis das in der grossen Masse nach, und darf man nicht unterschätzen, ein Autokauf ist natürlich immer noch eine Investition. Du willst eine gewisse Sicherheit, du willst eine Reichweite haben, du willst einen Weiterverkaufswert haben und dann wartest halt lieber mal, was dann auf dich zukommt. Und sehr viele Subventionen sind ja zum Teil jetzt auch in Deutschland nicht mehr da und du siehst, der Markt reagiert dann relativ schnell.
Das heisst, die Autos werden es schwer haben, oder?
Ich denke, es wird nicht so einfach sein, wie man sich das vorgestellt hat. Aber das sind natürlich auch Trends, die schnell wieder kippen können. Generell kann man sagen, auch wenn man die Infrastruktur, die man braucht, zusätzlich Platzbedarf, den man braucht, es kommt schon, man muss sich bewusst sein, es wird sehr viel teurer. Wir in der Schweiz können uns einfach aufgrund von unserem enormen Wohlstand sehr viel mehr erlauben.
Und die EU diskutiert ja aktuell jetzt auch wieder über das Aufheben vom Verbot bei Verbrennermotoren. Also das, auch das zeigt ja, oder, dass trotz allem irgendwo jetzt auch in der Politik vielleicht möglicherweise ja gleich wieder auch wieder ein Umdenken stattfindet, weil man einfach gemerkt hat, es funktioniert so nicht, wie man es andenkt.
Ja, ich denke, es ist gut, wenn man Druck hat. Und es ist richtig und wichtig, dass man die Dekarbonisierung voranbringt. Aber sobald man Zusammenhänge sieht, es hat Trade-offs. Und du musst gewisse Verzicht einfach üben. Und das ist sehr schwierig. Oder nochmal, wenn wir Wohlstand haben, wenn man es als zweites oder drittes Auto hat, ist das etwas anderes, als wenn du auf dem Land wohnst. Wir sind ja noch privilegiert in der Schweiz mit den ÖVs. In Frankreich bist du ohne Auto verloren. Und wenn du natürlich einen EV hast, der schon sehr teuer ist, es ist schwierig, bis du überhaupt dann wieder kannst aufladen, und das ist dann vom Strom her auch nochmal teuer, ist es einfach eine andere Situation, weil das geht dir als Gehalt an.
Und dann wären E-Autos mehr oder weniger einfach so in einer Übergangszeit gewesen. Also möglicherweise gibt es ja auch andere Antriebsmöglichkeiten, die kommen, oder? Bis in ein paar Jahren. Und dann wäre das, je nachdem, plötzlich ist die Situation anders.
Ja, genau. Eben, ich denke, wir werden mit einer gewissen Situation, wie wir sie jetzt haben, müssen leben, die einfach sehr unsicher ist. Eben, wenn in Amerika der Trump gewählt wird, dann sind wir in einer anderen Situation. Die Chinesen unterstützen das natürlich mit mittlerweile sehr guten EVs, aber die brauchen natürlich unseren Markt. Die brauchen Europa, die brauchen die USA, um können ihre Überkapazitäten abzubauen. Weil die Chinesen sind, das dürfen wir nicht unterstellen, ist immer noch nicht eine Konsumnation. Die Amerikaner sind eine reine Konsumnation. Die geben den Stutz aus, auch wenn sie ihn nicht haben. Und die Chinesen sind trotzdem eigentlich wirtschaftlich im Verhältnis relativ gut, ist relativ stabil. Sie sind sehr vorsichtig. Und gleichzeitig dann eben noch die deutschen Auto brauchen natürlich den Absatzmarkt China weiterhin. Und der ist natürlich mit ganz anderen Konfigurationen, mit teureren Produktionen, mit weniger Simplicity-Modellen, wie das auch ein Tesla, bist du in einer anderen Kostenstruktur drin.
Also, wir sind in einer Art Wirtschaftskrieg auch. Wir haben das auch schon diskutiert. Also, die Amerikaner, die ich sage jetzt mit Subventionen versuchen, auch nicht nur versuchen, sondern auch aktiv dran sind, europäische Firmen, auch viel aus Deutschland rüberzuholen, viele Subventionen reinstecken. Chinesen, oder, die da extrem aktiv unterwegs sind. Also, wenn man da die Automobilindustrie anschaut, wie es ein bisschen antönt, oder? Wir haben die grossen Firmen in China, eben, wo jetzt mittlerweile auch schon, beispielsweise Volvo und so weiter, ja, schon drinnen ist. Also, auch europäische Marken mittlerweile sehr viel. Auf der anderen Seite die amerikanischen. Wie ist da die Situation? Also, wie entwickelt sich das?
Und ich glaub, das
wir sind dazwischen, oder? Unsere die europäischen Automobilhersteller.
Ja, genau. Also, sicherlich, Amerika ist stark richtig Software. Sind mir zum Teil auch recht gut. Aber du hast natürlich einen Tesla, der die hohe Bewertung eigentlich nur mehr legitimieren kann. Batterietechnologie. Du hast ein Auto, das richtig Self-Driving geht. Du hast einen Gründer. Also Tesla ist heute immer mehr eigentlich Elon Musk. Und du lebst eigentlich vom Glauben, dass deine Software überlegen ist. Ob es so ist, etwas anderes. Das Interessante ist, dass die Chinesen eben sowohl im Hochpreisigen wie im Tiefpreisigen angreifen tun. Und wir sind da natürlich mit unserer Legacy, mit unserer starken Orientierung an starken Marken. Oder was die Deutschen ja genial gemacht haben, die wirklich den Premium- und Luxury-Bereich haben die eigentlich besetzt. Aber sie sind im Verhältnis zu klein. Also auch ein Mercedes braucht die kaum profitablen unteren Preissegmente, damit sie ein bisschen Volumen haben. Für die Geld natürlich bei einer S-Klasse zum Beispiel. Und das macht die Situation natürlich von der Größe her, auch wenn wir die Investorenstruktur anschauen, das ist auch ein anderer Fall, macht es sicher anspruchsvoll, schwieriger. Der Schulerik, der Moritz Schulerik, der bekannte Ökonom vom Kieler Institut für Weltwirtschaft, hat letzte Woche an einem Kongress gesagt, nach seiner Ansicht könnten zwei von den drei deutschen grossen Autounternehmungen, also Mercedes, BMW, VW ja. Verschwinden. Da bist du gleich ein bisschen...
Also in einem gewissen Zeithorizont jetzt, oder wie?
Ja, aber das sind 6 Jahre.
Nein, aber wir sind 30, also wir sind 30, ja.
Ja, gut, das ist ein Ökonom, das ist sehr abstrakt, aber trotzdem, also... Puh.
Also quasi zermalmt in diesen Kräften, die...
Zermalmt in diesen Kräften, ja. Und der Endverbraucher muss immer noch mitspielen. Und was natürlich die Stärke war, ist, auch von der Automobilindustrie in Europa, dass sie unglaubliche Heritage hat, wie ein Luxusprodukt, oder wie Hermes, oder du liebst von Heritage. Italienische Automobilindustrie, ich finde immer Alfa Romeo, die haben immer die schönsten Autos gehabt, ist auch immer mit der Filmindustrie verknüpft gewesen, mit Italianità. Und du hast trotzdem Komponenten, die auch global sind, sagst du immer noch, ein Auto ist national, was eigentlich unsinnig ist. aber du verbindest es immer noch mit einem nationalen Lifestyle. Oder in Amerika hast du immer gesagt, Deutschland kaufst, deutsches Auto kaufst wegen der Marke, Premium, in Japaner kaufst wegen der Zuverlässigkeit. Und den amerikanischen Pickup oder Ford kaufst for fun. Das ist ein Scheissart, aber kaufst for fun.
Schauen wir das schnell an. Also ein Auto, eben, wir haben jetzt über Antrieb und alles Mögliche geredet, aber ein Auto am Schluss hat eine Form. Oder? Es geht, also für viele ist immer noch entscheidend, wie ein Auto aussieht, wie das Design ist. Du hast es auch gerade gesagt, oder? Von welchem Land das kommt, welches Lebensgefühl oder was für ein Wert da dahinter ist. Also, das verschwindet ja wahrscheinlich nicht einfach so, auch in bis in 10, 20 Jahren nicht. Gehe ich jetzt mal davon aus, hat ein Auto, irgendetwas stellt sich ja da, oder? Ich will ja angesprochen werden.
Ja, man muss vielleicht die Entwicklung anschauen, auch wieder. Eben, dass jetzt die EVs und EVs only pusht werden, hat sehr stark mit China zu tun. Du siehst jetzt auch, wenn du nochmal auf den Antrieb zurückkommst, Südkorea, Japan ist extrem stark auch im Hybriden. In den USA geht jetzt, komischerweise, oder vielleicht gewisse Logik, geht der Hybrid wieder rauf. EV, sagt man da ja, wird runtergehen. Ja. Auch in Deutschland wird das runtergehen. Ob das nur Trends sind, ob Politik bereit ist, nochmal richtig zu subventionieren, ist eine andere Frage. Das kann man nicht genau sagen. Aber ist gleich interessant, wenn ein Auto eben immer mehr selbstfahrend wird, wird es einfach immer mehr ein Datenaggregat. Und das finde ich eigentlich spannend. Ich bin überzeugt, die Automobilindustrie, wo nur noch Richtung EVs geht, wird am Schluss der Kampf darum sein, wer hat die besseren Daten, wem gehören die Daten. Und dann wird es eine Commodity. Und dann wird man mit speziellem Design oder Hybrid oder gar noch mit Verbrennungsmotor müssen wir unglaublich viel mehr Marketinggeld in die Hand nehmen, um da eine Differenz zu markieren, weil dort werden die Preise natürlich auch hochgehen. Aber ich glaube, das Auto wird generell weniger spannend. Du wirst sehr viel mehr B2B-Geschäfte haben, eben Flotten. Du wirst mehr Leasing haben, On-Demand, über Apps gesteuert auch. Okay, jetzt habe ich Lust auf das Modell. Oh nein, okay, du hast einen Vertrag, das kann ich wieder eintauschen, machst irgendwelche Zwischenhändler-Verträge. Also das ganze Geschäft wird nach meiner Einschätzung weniger cool, wenn sie sich dann auch noch wirklich vom Besitz lösen, wenn ich noch nicht sicher bin.
Aber wenn das jetzt, ich sage, ein Auto immer gleicher wird, eben, du hast gesagt, dass am Schluss geht es um Daten, es geht um Komfort etc. Und sie ähneln sich vielleicht ein bisschen immer auch mehr, oder? Und das Aussehen ist gar nicht so entscheidend. Dann geht am Schluss einfach alles nur noch über den Preis. Also weil jetzt ist es ja nicht nur der Preis, jetzt ist es ja eben, ich kaufe BMW, weil ich ein BMW will, oder? Weil mir das besonders gut gefällt. Aber wenn am Schluss alles ein bisschen mehr oder weniger, ich sage jetzt von der Art her, gleich daherkommt, klar, es hat dann immer einen Unterschied, aber dann ist am Schluss vor allem eine Preisfrage.
Ja, ich denke, was der Musk genial begriffen hat, was die Chinesen natürlich auch genial begriffen haben, du musst schauen, dass du möglichst einfach bist, möglichst wenig Komponenten, nicht wie bei den deutschen Autos, weißt du, konfigurierst bis zum geht nicht mehr, dass du einfach kannst schauen, dass du deine Kosten möglichst tief haltest.
Also sehr standardisiert hast. Einfach. Ja.
Genau. Oder was jetzt kommt bei den Chinesen, eben, du hast dann gar keine Garage mehr. Oder ist fast wie im Spital, oder? Du hast dann nicht mehr stationär, sondern nur noch ambulant. Ein Kollege von mir hat ein chinesisches Auto gekauft in Deutschland und gesagt, ja, weißt, die Übergabe war auf einer Raststätte. Und dann hat man sich getroffen und dann hat man rasch eine halbe Stunde Einführung gehabt. Den Rest kannst du auf der Webseite schauen. Und wenn du natürlich nur noch eigentlich Datenaggregat bist, dann muss ich ja sagen, dann weiss ich ja die Maschine quasi
selber, ja,
was, wenn ich irgendwie ja muss wieder mal Service, was auch immer machen, Update und so, was auch immer, dann gehst du sehr stark einfach nur noch Richtung Convenience. Und dann wird es eine Commodity.
Also mein Genesis wirbt ja mit dem, oder? Die sagen ja quasi, wir holen dir das Auto von daheim ab oder wo du auch immer bist, bringen es in Gar. Also wir erledigen das alles für dich, dann Gunst gewünscht du Zeit, oder?
Genau.
Also das ist ja, geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung.
Dann. Genau. Hier und da hat das mit Amazon auch gemacht in den USA, mit der interessanten Begründung, ja, der Händler in der Garage hat noch eine mehr Zeit, um sich um anders zu kümmern. Ist ja interessant, oder? Also, eigentlich kannst du Margen sparen, weil du keinen Verkäufer mehr brauchst, Aber du hast dann dort Zeit für, ja, für was dann am Schluss noch? Aber ist klar, Amazon ist interessiert an den Daten. Klar. Amazon ist interessiert an Volumengeschäft, ja. Oder? Umsatz.
Etwas, was mich nicht mehr schon wundert, wenn ich es hier habe. Wir forschen also an der Mobilität von der Zukunft und die Autos werden immer futuristischer, immer mehr Daten. Wir haben es jetzt gerade angeschaut. Aber auf der anderen Seite haben wir ja immer noch Freude an Oldtimer, an alten Autos, an Autos, die noch so tönen wie ein Auto. Ich sage es jetzt einmal so, oder? Wo du ein bisschen schrauben kannst, auch am Wochenende oder unter der Woche. Ist das ein Widerspruch?
Nein, ich glaube eben, also mein Punkt dort ist eigentlich, dass in dem Moment, wo du natürlich voll Richtung Stufe 5 gehst, tust du ja nicht mehr selber fahren, du wirst gefahren. Und ich hatte immer die Auffassung, ein guter Autofahrer, der hat Skills. Der kann auch etwas. Ein guter Autofahrer ist sicher nicht ein dummer Mensch. Schau die Formel 1 Rennen an oder auch sportliches Autofahren. Das ist intensiv, auch ich und Maschinen als Partner. Und das ist Joy, das sind Skills, das ist Lebensfreude. Hingegen, wenn du natürlich nur noch das Resultat bist von einem Datenaggregat, dann wirst du ja eigentlich nur noch programmiert. Und dann ist nur noch die Frage, was der Musk wirklich hat. Dort ist er genial. Der hat ja angefangen, das Auto so zu programmieren lassen, dass er meine Fahreigenschaften übernimmt. Jetzt musst du dir das mal vorstellen. Du bist im Stau und du bist typisch der Musk. Du bist beim Reissverschluss der, der vorne fährt. Du bist der, der sicher nie einen Rollstopp macht. Ja, wenn das möglich, wenn das viele so machen, dann hast du nachher eigentlich die unvernünftigen Fahrer wieder auf der Straße. Wenn du aber das rechtlich korrekt machst, dann haltet das Auto bei jedem Stopp, halten sich alle Geschwindigkeiten, oder? Du hast nie beschleunigen und alles fahrst vernünftig. Dann bist du wirklich nicht mehr ein Subjekt, sondern du wirst gefahren und bist eigentlich in einer Commodity rein. Und dann verlierst du natürlich auch das Interesse am Auto. Und dann, glaube ich, dann wird wirklich einfach der Preis wichtiger werden und die Ausbaubarkeit wird schneller kommen.
Schauen wir vielleicht ganz zum Schluss noch mal ganz kurz nach Asien oder nach China. Ich habe noch einmal gelesen, ich finde es sehr spannend, dass die Akzeptanz von der chinesischen Auto in Europa immer grösser wird. Also es ist nicht so, dass wir da sagen, China und so, sondern im Gegenteil, also wir sind in Europa. Ich habe auch gesehen, ich glaube, in der Schweiz ist sie am tiefsten. Das ist auch noch spannend.
Ja, das ist interessant. Das hat ein Automobilprofessor in kürzlich am Tag von der Garage gezeigt. Das ist wirklich interessant gewesen. Wir sind mit 21% am tiefsten. In Deutschland ist es massiv höher. Ich glaube, das ist eine Frage von der Zeit. Wir sind natürlich, wie vorhin schon erwähnt, wir sind ein Premium-Land. Wir können uns die Heritage und die Hochwertigkeit auch in der Hardware noch leisten. Wenn du aber zurückschaust in den 70er Jahren, mag ich mich erinnern, wenn du dort einen Toyota oder einen Honda gekauft hast, der mit drei Schüsseln.
Genau.
Weißt du, da bist einfach wirklich zu unterstunde gewesen. Wo dann...
Dann ist irgendwann der Bernhard Russi mit Zauberer-Werbung
gekommen. Genau, das hat sicher geholfen. Vor allem in der alpinen Dings, vor allem wegen dem Four-Wheel-Drive.
Klar, ja.
Und wo nachher serienmässig fast überall kommst. Und nachher ist ein Südkoreaner gekommen, Hyundai, Kia. Die haben nicht mehr so lange gebraucht. In den USA auch ist ein Lexus von Toyota wie eine Bombe eingeschlagen. Bei uns, Lexus hat sich nie durchgesetzt. Also darum vielleicht kein Zufall, wir in der Schweiz, die sehr stark markenaffin sind, kommt das einfach weniger schnell. Aber es ist wahrscheinlich eine Frage von der Zeit. Ich habe mir dann die Frage, die Vielfalt von Marken wird sich irgendwann konsolidieren.
Also wenn du sagst, in Deutschland, oder man sagt, könnten zwei von drei verschwinden, oder, dann passiert das ja fast automatisch. Aber es geht noch schnell zu dem, also weiss der Konsument denn überall, ob China drin steckt oder nicht, oder? Ich sage es beispielsweise bei Volvo, also
ja.
Das wollen wir auch dann auch, dann müssen wir ja sagen, Volvo auch nicht mehr, oder?
Nein, natürlich nicht. Aber eben auch dort, Volvo, glaube ich, wissen, außer die, die einen gekauft haben und irgendwie sich dafür interessieren, wer weiß, dass Volvo eigentlich schwedische Wurzeln hat.
Also ist das eigentlich am Schluss irgendwie gleich nicht relevant? Am Schluss ist ein Auto und ich will es, weil es mir gefällt. Im Moment mindestens noch. Vielleicht in ein paar Jahren ist das anders. oder weil es eben gewisse Werte hat etc. oder weil halt eben Kollegen das Auto schon fahren oder weil ich aus irgendwelchen äußeren Gründen das brauche. Oder? Aber das ist am Schluss entscheidend, oder?
Ja, ich glaube einfach nicht, dass die Commodity so wahnsinnig schnell kommt. Dass eben das hat wirklich damit zu tun, dass die Infrastruktur stimmt, dass der Platz da ist, dass alle die Sensoren synchronisiert sind. Das ist das, was man am meisten unterschätzt. Eben wie vollautomatisches Auto wie der Waymo von der Jaguar von Waymo von Google, wo am weitesten, denke ich, vorgeschritten ist in der Technologie. So ein Auto generiert 1100 GB an Daten pro Stunde. Oder du musst dann alle Verkehrsampeln, du musst auch den Verkehr in der Stadt, du musst alles miteinander vernetzen. Und die Daten müssen ja irgendwo gespeichert werden, die müssen irgendwo weiterverarbeitet werden und es muss synchronisiert werden. Und all die Zusammenhänge, denke ich, anzuschauen mit dem Platzbedarf, auch wenn wir jetzt schauen in den grossen Städten. Du hast zwar den ÖV-Teil, der zunimmt, aber ich glaube nicht, dass einfach der automobile Verkehr auf null reduziert wird.
Sicher nicht, ja.
Oder? Und du siehst auch, der ÖV braucht mehr Platz. Du hast bei einem HB-System wie Zürich, hast du lauter kleinere Sub-HBs, eben wie Stadelhofen, du hast Oerlikon und so weiter. Und das braucht alles wieder Platz. Und dann hast du noch Park and Ride und so Sachen. Also es kommt, aber es kommt nicht so schnell. Und vielleicht ist das nicht so schlecht. Vielleicht denken wir dann mehr über Strategien an, wo vielleicht auch Kunden orientiert sind, weder dass wir nur Politik machen.
Ein schönes Schlusswort. Merci vielmals, David Bossart. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf, danke, wenn du wieder da bist. Danke.